Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Ich habe heute wieder Dr. Perk und Herrn Rizek bei mir, die mit mir über Remote Viewing ein bisschen intensiver sprechen wollen. Denn diese Methode scheint ein Werkzeug auch im Business zu werden, auch wenn Menschen, die sich, sag mal, auf dem spirituellen Pfad bewegen, sagen, solche Sachen dürfen doch nicht wirtschaftlichen Interessen dienen. Aber ist das wirklich so? Ihr wart ja schon vor ein paar Monaten mal bei mir, um so grundsätzlich über Remote Viewing zu sprechen, jenes Fernsehen, Remote Viewing, was mit dem Fernsehen, wie wir es kennen, überhaupt nichts zu tun hat. Und Markus, du hast den Part übernommen, dass du noch mal so ganz kurz die Methode als solche, also bevor wir die Einsatzmöglichkeiten besprechen, Remote Viewing als Methode noch mal kurz skizzierst für die, die das andere Video nicht gesehen haben.
Remote Viewing kommt daher, dass Ende der 60er Jahre die Amerikaner gemerkt haben, dass sie von den Russen mit Psi-Leuten ausspioniert werden. Und da haben natürlich die Amerikaner gesagt, das geht nicht, dass wir sowas nicht haben. Mhm. Und dann wurde ein staatliches Forschungsprogramm in Auftrag gegeben. Und man hat wirklich völlig offen geforscht, was es gibt. Also es waren auch Leute daran beteiligt, wie Uri Geller zum Beispiel.
Und der war damals auch schon.
Ja, der hat am Stanford Research Institute International auch Versuche mitgemacht. Da gibt es auch so Dokumentationen drüber.
Ja.
Und man ist dann auf eine Methode gekommen, die auch von der Intention her so gedacht war, dass sie von jedem Menschen, der sie lernt, angewendet werden kann. Unabhängig davon, wie eine Person, sag ich mal, denkt oder welche Glaubensrichtung sie hat oder welche körperlichen Fähigkeiten. Also eine Fähigkeit, die von jedem erlernt werden kann. Und da ist man auf das sogenannte Remote Viewing gekommen. Das bedeutet, dass man Informationen von irgendwoher abrufen kann und natürlich dann für die Intelligence Area diese Informationen dann auch detailliert zu Papier bringen kann. Mhm. Und dieser Vorgang wurde über knapp 20 Jahre im Labor und auch im Feld erforscht. Und dieser Term, dieses Protokoll, wurde dann später dann Remote Viewing genannt. Mhm. Also man bringt das Gehirn dazu, miteinander zu kommunizieren, die beiden Gehirnhälften, die sonst eher, sag ich mal, unabhängig davon interagieren. Mhm. Und wenn diese auf einem gleichen Schwingungsniveau sind, kann das Unterbewusstsein Informationen abfragen von irgendwoher, sagen wir, wir nennen es Matrix oder Informationswolke, und diese dann zu Papier bringen. Mhm. Und das ist der große Trick dabei, dass das Bewusstsein in seiner Aktivität heruntergefahren wird.
Also das Tagesbewusstsein.
Das Tagesbewusstsein, genau. Weil, wenn man eine serielle Tätigkeit ausführt, also sei es, man ist im Garten und macht seine Blümchen, oder beim Remote Viewing, indem man schreibt, ist man seriell ausgelastet. Und das gibt dem Unterbewusstsein die Möglichkeit, die Informationen quasi durch die Hintertür zu Papier zu bringen. Mhm. Also man überlistet sein eigenes Bewusstsein und hat quasi so Zugriff auf nahezu alle Informationen, die an das, als Frage an das Unterbewusstsein gerichtet werden.
Das heißt, nahezu alle Informationen, das postuliert natürlich erstmal ein Feld oder wie auch immer einen Raum, in dem Informationen enthalten sind.
Richtig. Es gibt ja verschiedene physikalische Modelle und sehr viele davon beruhen auf Materialismus, also elektrische Felder und so weiter. Und mit solchen Erklärungsmodellen kommt man natürlich nicht weiter. Mhm. Der deutsche Physiker Burkhard Heim hatte mal ein Modell entwickelt mit einer zwölfdimensionalen Welt, wie er es nannte. Das ist ein Energieraum und darüber gibt es weitere Dimensionen, unter anderem auch eine Informationsdimension, die quasi als Blaupause für alles dient. Mhm. Also quasi, dass wenn irgendetwas entstehen soll, zum Beispiel ein Mensch, gibt es eine Blaupause von einem Menschen, dann wird dann geschaut, wie wahrscheinlich ist es denn, dass dieser Mensch hier in unserer Raumzeit existieren kann. Und dann wird dieser Mensch in Anführungszeichen sinnvoll zusammengesetzt.
Das hört sich
sehr an, abstrus an.
Aber also zuerst ist die Information Blaupause und dann wird der physische Leib sozusagen gebildet.
Darunter gebildet, genau. Mhm. Zuerst muss die Information vorhanden sein. Und diese Information ist auch von unserer Raumzeit unabhängig. Ja? Mhm. Also diese ganze Informationsdatenbank schwebt über uns drüber. Mhm. Und deswegen kann Remote Viewer auch auf Ereignisse oder Informationen zugreifen, die nicht im Hier und Jetzt verankert sind, sondern sie können 1000 Jahre zurückgehen, zum Beispiel um Archäologen bei ihren Forschungen zu unterstützen, oder aber sie können einige Zeit abschätzen, was in der nächsten Woche oder im nächsten Jahr passieren wird, aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Also dass sehr wahrscheinliche Ereignisse höchstwahrscheinlich passieren werden, und deswegen kann man Ausläufe davon jetzt schon wahrnehmen. Zum Beispiel DAX-Vorhersagen. Da gibt es auch mehrere Studien, die auch von einem der Wissenschaftsbegründer oder vom Forschungsleiter Hall Puthoff herausgegeben worden sind. Der hat sich auf diese Weise auch einmal für ein Jahr lang sein Projekt damit finanziert, indem er es einem Nachbarn von sich beigebracht hat. Das war, glaube ich, ein Zahnarzt. Der hatte Aktien in Silber und der hat gesagt, wir sind gerade knapp bei Kasse, wenn ich dir die Methode beibringe und du uns 10% vom Gewinn abgibst, bist du dabei, haben sie gemacht, hatten dann $25.000 für das nächste Jahr zusammen.
Also nur auf den Anstieg von
Silberpreis. Auf diese Silberaktie war das, genau, der Silberpreis, genau, richtig.
Das heißt, nochmal so zusammengefasst, ihr greift mit Remote Viewing auf etwas zu, was viele Wissenschaftler, die jetzt materialistisch ausgebildet sind, in den letzten Jahrzehnten extrem oder letzten 100 Jahren, mit diesem Raum nichts anfangen können und gesagt, den gibt es gar nicht. Es gibt ja Hirnforscher, die sagen, das Bewusstsein ist sozusagen ein Epiphänomen, also der Materie. Das ist so eine Art Kulturleistung. Das, was du eben gesagt hast, sagt ja sozusagen, dass die Informationsebene zuerst da ist. Oder wenn man sagt, das Bewusstsein ist zuerst da und bildet sich sozusagen den physischen Leib.
Richtig. Auch in sehr viel asiatischen Philosophien sagt man ja, die Energie geht dahin, wo die Aufmerksamkeit darauf fokussiert ist. Und zum Beispiel auch bei den Forschungen von Rupert Sheldrake, da weiß man ja auch, es gibt diese, nach ihm diese morphogenetischen Felder, sage ich mal, die einen Informationsaustausch beinhalten und wo dann auch dann das Bewusstsein darauf einwirken kann. Sei es passiv, indem es einfach abfragt, oder auch zum Beispiel im Fall von Selbstregulierung im Körper eine Krankheit von alleine auch, sage ich mal, besiegt werden kann, auch wenn es eine schwere Krankheit ist. Oder auch bei anderen, also energetisches Heilen zum Beispiel. Die Intention hat also eine sehr große Auswirkung darauf, was im Informationsraum passieren kann. Und dann wird geschaut, wie wahrscheinlich ist es oder wie sinnvoll ist es, dass diese Information in unseren Raum zustande kommt und umgesetzt wird.
Das ist spannend. Also hieße das, wenn ihr jetzt so arbeitet, du hast es ja nur ganz kurz skizziert, es wird geschrieben, die linke und rechte Gehirnhälfte schwingen gleich, und dadurch ist sozusagen die Kritikfähigkeit des Verstandes herabgemindert. Das klingt auch ein bisschen nach Hypnose, also was in Hypnose erlebt wird.
Genau.
Ja, also richtig, dass Trance-Zustände da sind, dass das Gehirn tatsächlich in einer anderen Frequenz, Herzzahl schwingt. Und ja vorher auch zum Beispiel durch die Augenfixation die beiden Gehirnhälften zusammengebracht werden. Und mir fällt gerade ein, dass sie eine Isländerin, Erla hieß sie, glaube ich, hat ein Büchlein geschrieben, wo sie ja an Orte kommt und tatsächlich sozusagen die Geschichte.
Ja.
Ja, wir sind hier in einer ganz anderen Zeit gelandet. 1100 oder wie auch immer, lass uns hier gehen, hier ist gerade Schlachtgetümmel. Also dass man sozusagen sowas wie Zeittore, dass Zeit tatsächlich wirklich da eine Dimension ist.
Die Zeit, die gibt es ja nur bei uns linear.
Ja,
und so linear. In dieser Informationsebene gibt es nicht diese Zeit, die wir hier kennen, sondern die Information ist zwar veränderlich, aber sie ist über eine sehr, sehr lange Zeit da. Mhm, und wir kennen das auch aus dem Remote Viewing, dass wenn Ziele, also Targets, sehr emotional belegt sind, ob jetzt mit Freude oder mit Angst oder so, dass das für unseren Verstand sehr anziehend wirkt. Also deswegen ist das eine sehr gute Kompatibilität, was zu dem, was du gerade gesagt hast, dass solche Ergebnisse, solche Ereignisse mit starken emotionalen Inhalten noch sehr lange in dieser Informationsebene wahrnehmbar sind. Ja. Deswegen gibt es auch sehr viele Weltszenarienuntergänge, weil wenn ein Wahrsager sich selber fragt, wann ist der nächste Weltuntergang? Er wird ihn auf jeden Fall sehen. Er fliegt förmlich quasi darauf zu.
Ja.
Aber es muss nicht der Realität entsprechen, sondern es ist einfach nur am attraktivsten für seinen Verstand.
Okay, das heißt also, du hast immer von Wahrscheinlichkeiten. Das klingt in der Quantenphysik, sagt man ja, Quantum Physics are the physics of possibilities. Die Physik der Möglichkeiten. Das heißt, ihr könnt nie, wenn ihr schaut, sagen 100%, sondern nur mit einer so und so viel prozentigen Wahrscheinlichkeit geht die Tendenz dahin.
Genau. Also die Zukunft ist nicht fest. Ja. Der Mensch hat einen freien Willen und deswegen gibt es verschiedene Entwicklungen von einem Punkt aus.
Ja.
Und um überhaupt eine Aussage treffen zu können für mögliche Aussagen, zum Beispiel DAX-Entwicklung, fragen wir uns oder konzentrieren wir uns auf die wahrscheinlichste, weil da ist natürlich dann naturgemäß die Erfolgsquote am höchsten. Aber eine hundertprozentige Aussage, das können wir nicht tätigen. Das wird auch kein Arzt machen, wenn man sich unters Messer legen muss. Da muss man auch immer vorher eine Verzichtserklärung unterschreiben. Auch wenn es nur ein Routineeingriff ist oder so, der wird auch keine 100% Erfolgschance garantieren können. Und das können wir auch nicht.
Das heißt, die Intuition, die viele, sag mal, Wirtschaftsführer oder so, wenn man sie tatsächlich fragt, wie ihre Entscheidungen getroffen werden. Ne, die Analysten sagen, ne, da geht's lang. Und jemand, der irgendwie intuitiv da vielleicht mit diesem Raum angebunden ist, sagt, nee, mein Bauchgefühl sagt da, auch wenn alles andere im Moment dagegen ist. Könnte man das so vergleichen? Also, dass das Remote Viewing eine Methode ist, dass die Intuition, die ja auch irgendwie mit diesem Raum verbunden sein muss, nachzuahmen oder zu operationalisieren, Robert?
Die Intuition ist ein ganz wichtiger Bestandteil davon. Man muss einfach lernen, die Intuition auch zu steuern. Mhm. Also die Intuition ist sozusagen der erste Schritt dorthin. Äußert sich auch schon darin, bei der Formulierung des Targets, des sogenannten Targets, dass man hier eine bestimmte oder eine strikte mentale Hygiene an den Tag legen muss. Während man das Target formuliert, nicht unbedingt an was anderes denken, an den nächsten Urlaub oder an das letzte Essen oder an den letzten Streit mit seinem Arbeitgeber.
Ja.
Das wird in diesem Target dann hintergründig aufgenommen und manifestiert sich dann in der Session. Das heißt, man bekommt unter Umständen irgendwelche Konflikte, die überhaupt nicht da sind, rein und kann damit dann in der Auswertung nichts anfangen. Das heißt, Intuition ist der erste Schritt und im zweiten Schritt wird die Intuition in der Session verfeinert. Man fragt sich also, was daran ist jetzt wirklich wahr, was ist in der Wahrscheinlichkeit wirklich drin und was ist einfach bloß meine eigene Vorstellung, meine eigenen Dinge, die ich dort rein projiziert habe. Das heißt, es ist wirklich, wie du das richtig sagtest, es besteht aus zwei Dingen, aus der Intuition und wirklich dann aus der Session, um diese Intuition näher zu betrachten, wenn man das so sehen will. Das kann man so sehen.
Ja. Und wenn ich richtig informiert bin, dann macht man das ja in der Regel nicht alleine, oder? Dass es sich empfiehlt, das zu zweit zu machen?
Ja, also es gibt eine Monitor-Viewer-Kombination im Normalfall. Wenn der Viewer im Protokoll ist, wird ja die Logikhälfte heruntergefahren. Und deswegen kann es halt auch mal passieren, dass, wenn der Viewer einen wichtigen Aspekt des Ziels aufschreibt, ihm dieser aber im ersten Moment nicht bewusst ist, weil er einfach am Schreiben ist, und dann kann der Viewer sagen, du, da hast du ein interessantes Wort, schau da doch nochmal genauer rein.
Ah, okay.
Das ist, also der Monitor ist quasi die Logikinstanz sozusagen in dieser Session. Man kann das auch alleine machen. Das erfordert sehr viel Übung und Erfahrung. Und dann sollte man auch mehrere Sessions auf das Target machen, um eine wirklich handfeste Aussage, sage ich mal, zu bekommen. Weil man halt weiß, ich alleine als Viewer, ich bin dann so tief drin, ich kriege nicht unbedingt alles mehr hundertprozentig bewusst mit.
Sag mal ganz kurz, ihr benutzt ja immer wieder das Wort Target oder Ziel.
Ja.
Wenn ich mich an unser erstes Interview erinnere, dann war ja, die kennen manchmal das Ziel gar nicht. Aber wie, vielleicht auch für unsere Zuschauer und für mich, ich gebe zu, dass mir das noch nicht so ganz klar wird, wenn ein Viewer, also der, der halt die in diese Sitzung geht, das Ziel nicht kennt, wie kommt er denn da hin? Vielleicht diesen Moment. Ja. Ja, also der Mentor kennt das.
Nicht notwendigerweise. Er kann auch nur diese verschlüsselte Aufgabenstellung kennen. Mhm. Also diese Zufallszahl, die normalerweise einem Viewer gegeben wird.
Nur eine Zahl?
Ja. Um das Bewusstsein des Viewers möglichst dumm zu halten, damit es nicht analysiert, was es gerne die ganze Zeit macht, wird das Target mit einer Zufallszahl umschrieben. Also beschreibe mir den Eiffelturm um 12 Uhr an diesem Tag. Das ist die Aufgabenstellung, wird mit einer Zufallszahl versehen und der Viewer bekommt nur diese Zufallszahl.
Das heißt, diese Zufallszahl ist verknüpft mit dem Ziel.
Richtig.
Und es kann sein, dass sozusagen doppelblind der Mentor dieses auch nicht kennt.
Genau.
Er kennt nur diese Zahl.
Ja, aber da ja die Intuition bei jedem Menschen aktiv ist und der Viewer und der Monitor normalerweise auch trainiert, wird dem Monitor auffallen, wenn der Viewer ein wichtiges Wort aufschreibt, dann wird beim Monitor was klingeln und sagen, oh, da bist du gerade über ein Wort drüber gegangen, füll da doch mal rein. Also ergänzen sich in diesem Vorgang Monitor und Viewer eigentlich gegenseitig. Auch wenn der Monitor nicht weiß, worum es geht. Nicht notwendigerweise.
Ja, das heißt, es entwickelt sich erst im Lauf der Session. Und wenn jetzt zum Beispiel, okay, wenn man keine Zufallszahl nimmt, das ist ja mehr so auch zu Forschungszwecken, denke ich mal.
Nein, also das wird auch bei operationalen Aufgaben genauso gemacht. Also es wird nie eine Frage ausformuliert, dem Viewer gegeben, weil dann das Bewusstsein nicht anders kann, als diese Informationsfetzen versuchen zu analysieren und in einen Sinnzusammenhang zu bringen, wobei die einzelnen Informationsfetzen korrekt sind, aber der Zusammenhang ist falsch. Und um diese Fehlerquelle, die größte Fehlerquelle bei allen solchen intuitiven Vorgängen ist, auszuschalten, wird der Viewer künstlich blind gehalten.
Das ist spannend. Das war mir nach dem ersten Interview noch gar nicht klar, dass diese Zufallszahl im Prinzip schon die Verbindung zu diesem Informationsraum darstellt.
Richtig. Der Viewer hangelt sich an dieser Zahl sozusagen der Aufgabenstellung entlang, die irgendwo in dieser Informationswolke ist. Und davon holt er sich dann die Informationen her.
Informationen. Schreibt sie auf, malt Bilder.
Bilder, zum Teil. Wenn, genau.
Ja. Und Emotionen, ne?
Auch Emotionen. Konzepte, also Ideen, also wenn es jetzt darum ginge, ein neues Auto zu designen, was möglichst leicht sein soll, eine leichte Karosserie, energiesparend, kann ich einzelne Aspekte davon als Fragen definieren und die dann ausarbeiten lassen. Also ich kann punktgenau Inhalte abfragen und die zu Papier bringen.
Das ist die Aufgabe des Mentors, diese Fragen reinzubringen.
Des Monitors.
Des Monitors.
Ja, genau. Aber pro Session sollte man nur eine Frage stellen, weil die Information, die ist so gewaltig. Ja, also man kann von einem Photon bis hin zum ganzen Universum kann man ja alles beschreiben. Mhm. Und wenn man dann mehrere Fragen in eine Aufgabe packt, dann wird das für den Viewer zu unübersichtlich oder er kann eventuell auch Inhalte überkreuzen. Und das wird so vermieden, indem man nur pro Session eine Aufgabe bearbeitet.
Genau. Ja, deshalb ist es auch im Businessbereich dann auch einfach auch ein Kostenfaktor, weil meistens sind die Anforderungen etwas komplexer als nur auf eine Frage begrenzt,
ja,
sodass man mehrere Teams mit mehreren Fragen ransetzen muss. Mhm. Und dadurch der Aufwand natürlich in die Höhe geht. Und man sollte mindestens 2 bis 3 Teams haben, um genau diesen Kreuzvergleich, den Markus gerade angesprochen hat, auch durchführen zu können überhaupt. Und dann das, was die Ergebnisse, die die Teams dann zusammen haben, einfach analysiert und dort, wo alle Teams dasselbe rausbekommen haben, also dasselbe Ergebnis generiert haben, das ist dann das Wahrscheinlichste. Also eine ganz einfache Triangulation, würde man sagen. Und das ist eigentlich dieser Aufwand. Eine Session dauert 1 Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Das heißt, 3 Teams, 3 Stunden. Aber dann die Auswertung und dann den Bericht zu schreiben und das so niederzulegen, zu dokumentieren, dass es der Auftraggeber dann auch versteht und auch was damit anfangen kann.
Ist wesentlich größer als
ist wesentlich größer. Das ist so 80-20. Ich schätze 70-30, 80-20, kommt ein bisschen auf das Target an. Aber in diese Richtung geht das. Und meistens sind Aufträge im Businessbereich auch etwas längerfristig. Also es ist nicht nur ein Auftrag, sondern man hangelt sich weiter an diesem Thema entlang, weil das halt durchaus komplex sein kann. Und was wir nicht machen, darauf möchte ich nochmal hinweisen, ist komplexe Themen zu viewen. Wir machen das, also wie das Markus sagte, wir konzentrieren uns auf bestimmte Punkte, an denen die Informationen noch nicht belastbar sind, unklar sind, die Entscheidung noch nicht gefallen ist, um hier Ergebnisse zu generieren, die Entscheidung vielleicht nach der einen oder anderen Seite beeinflussen oder erleichtern können. Das ist eigentlich die Aufgabe, in der wir uns sehen. Ein großes Projekt, zum Beispiel die Konstruktion eines Autos, die Umsetzung, die Markteinführung und dann auch die Verkaufszahlen zu viewen, ist eigentlich viel zu groß. Es ist so komplex, das Thema, dass wir einen Teil davon bearbeiten können. Meistens existieren diese Konzepte und es sind Unsicherheiten drin. Und in diese Unsicherheiten können wir dann einsteigen und den Auftraggeber dann unterstützen.
Und wie ist das mittlerweile? Also ich habe neulich eine Zuschrift einer Zuschauerin bekommen, die halt gesagt hat, dass es bei den privaten Hochschulen schon gang und gäbe ist, zum Beispiel Remote Viewing zu unterrichten, also dass die zumindest die Studenten da diese Chance haben, Remote Viewing, und dass es in der Immobilienwirtschaft quasi schon zum ABC gehört, auch das systemische Aufstellen, was viele so als Familienstellen kennen, dass dieses systemische Aufstellen zum Business ABC von Firmen gehört. Wie ist eure Erfahrung? Müsst ihr jetzt sozusagen Firmen das anbieten oder kommen mittlerweile die Firmen auf euch zu?
Meistens ergibt sich das ja nicht einfach so, dass wir hingehen und sagen, wir können Remote Viewing und schaut mal, das sind die Ergebnisse, sondern es entwickelt sich in der Zusammenarbeit. Man ist irgendwo unterwegs, man trifft Leute, man spricht über diese Dinge und dann kommen in diese Gespräche halt diese Themen auf und dann kann man das einfach mit erwähnen, dass es sowas gibt. Und wenn man mit Managern spricht in diesem Bereich, die haben irgendwann schon mal was davon gehört, sind damit in Berührung gekommen, haben das aber nicht weiter verfolgt. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist nicht so schwierig, die entsprechenden Menschen darauf anzusprechen. Die hören zu, weil es ist eine Form des Erkenntnisgewinns, mit dem sie auch in anderen Bereichen zu tun haben. Also die haben meistens Intuition, sonst wären sie nie so weit gekommen. Das heißt, irgendwas machen die richtig. Und ich habe mal mit einem gesprochen, mit einem Manager gesprochen und habe ihn auf Remote Viewing angesprochen und habe ihn, also dann erst im weiteren Gespräch gefragt, du bist doch ziemlich gut im Management, wie machst du das? Und er sagt, ich mache das aus dem Bauch raus. Ja, und dann habe ich gesagt, dieses Bauchgefühl vielleicht in Strukturen zu fassen und das wirklich jetzt auch systematisch anzuwenden, das wäre doch sicherlich dann auch eine gute Möglichkeit. Da hat er darüber nachgedacht und hat gesagt, ja, definitiv, sollten wir mal drüber sprechen. Haben wir dann auch gemacht, haben wir dann auch kleine Schnuppersession gemacht und der war ziemlich gut. Also man hat sofort gemerkt, dieses Gefühl ist da, diese Intuition ist da, diese Fähigkeit ist da.
Ja.
Vielleicht mehr als noch bei einem normalen Angestellten, der Sachbearbeiter ist und irgendwelche Zeichnungen oder irgendwelche Berichte schreibt oder irgendwelche Formulare
ausfüllt. Keine Entscheidung. Ich glaube, es geht um die Entscheidung.
Ja, ja, genau.
Wir in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft nur wenige haben, die entscheiden oder wirklich entscheiden und die anderen werden mit Entscheidungen konfrontiert. Das heißt, sie dürfen sich dann draußen zwischen Vita Cola und Coca-Cola entscheiden, ja, oder dem Waschmittel und dem Waschmittel. Ja, zuhauf haben wir da Entscheidungen zu treffen, aber die wirklichen, sag mal, Entscheidungen fürs Leben, ne, wie ich leben will oder so, wer hat die schon? Vielleicht, also das damit zusammenhängt, dass, sag ich mal, ein Sachbearbeiter das Gefühl hat, er hat eigentlich gar nichts zu entscheiden und braucht dieses Bauchgefühl gar nicht wahrzunehmen. Wieso? Mich fragt ja sowieso keiner.
Ja, definitiv. Ja. Und man sollte auch sehen, dass diese Entwicklung immer mehr in diese Richtung geht. Entscheider, Sachbearbeiter, ich nenne das einfach mal jetzt so, ohne den Berufsstand jetzt irgendwie zu diskreditieren, einfach als Definition. Das heißt, es wird immer mehr Menschen geben, die in dieser Richtung Sachbearbeiter einfach Ausführende leben werden und es wird immer weniger Menschen geben, die diese Entscheidung treffen.
Das ist zum Beispiel auch eine Frage, ob wir das wollen.
Das ist eine Frage.
Also ich will das nicht. Ja, offen gestanden, nein, will ich nicht. Nee,
ist ja richtig. Dann sollte das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein daraufhin arbeiten, dass das nicht passiert.
Ja.
Und dann wird das, wenn die Wahrscheinlichkeit, das Wirkungsgefüge dementsprechend mit Informationen bedampft wird, dann wird das auch in diese Richtung passieren. Nur der Einzelne und das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein muss dahin gehen. Das ist dieses Zitat von Rudi Dutschke einfach mal.
Rudi Dutschke?
Einfach mal jetzt weiter.
Hast du es parat?
Ja, natürlich. Der Einzelne kann die Fragen der Gesellschaft nicht beantworten, solange die Bewusstlosigkeit der Gesellschaft halt noch da ist.
Bewusstlosigkeit.
Ja, er hat wirklich gesagt, die Bewusstlosigkeit. Also wir können jetzt hier als Einzelne natürlich diese Fragen beantworten, solange das gesamtgesellschaftlich noch nicht im Bewusstseinsfeld drin ist, also die Gesellschaft noch nicht reagiert, dann können wir das gerne weitermachen, aber es wird nichts passieren. Das heißt, dass das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein, die Matrix, die Akasha-Chronik oder wie sich das auch immer nennt, muss einfach diesen Informationen gesättigt sein, damit sich dann was tut.
Also sozusagen der 100. Affe, wie das so schön heißt.
Genau.
Sprich eine bestimmte Anzahl von Menschen, die dieses Bewusstsein oder diesen Wunsch haben, über ihr Leben selbst zu bestimmen.
Ja.
Heißt aber auch, dass ich Verantwortung übernehmen muss.
Definitiv.
Für meine Entscheidung. Und das ist ja das so im Allgemeinen, ne, wenn man die Medizin anguckt, das Impfen oder sonst was, dann haben viele Menschen noch Angst vor Entscheidungen oder Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Ihr habt dieses Remote Viewing seit wie vielen Jahren seid ihr da drin?
Seit knapp 5 mache ich das.
5 Jahren,
du? Ich bin seit 3,5 Jahren etwa dabei.
3,5 Jahren, ja. Und habt es sehr intensiv geübt und nutzt es jetzt auch im sogenannten Business-Bereich.
Richtig.
Ja. Eigentlich sind die Einsatzmöglichkeiten ja unbegrenzt.
Genau.
Ne, wenn es da schlichtweg darum geht, sozusagen Wahrscheinlichkeiten abzufragen, wo bestimmte Entwicklungen hingehen, was ist, sag mal, der Schwerpunkt bisher gewesen? Kann man das so sagen oder ist das so breit gestreut? Also die Anfragen.
Der Schwerpunkt geht eigentlich dahingehend, es läuft irgendwas nicht. Was ist es? Also wo gibt es Probleme? Warum brechen Umsatzzahlen ein? Warum funktionieren Mitarbeiter nicht so, wie sie sollen? Warum funktioniert die Organisationsstruktur nicht? Warum sind die Kosten so hoch? Warum brechen uns Kunden weg? Warum haben wir so viele Aufwände für Ausschreibungen? Wie müssen wir mit unseren Kunden umgehen, weil der Kunde Probleme macht oder wir mit dem Kunden Probleme haben oder der Kunde mit uns Probleme hat? Wie auch immer, also diese Dinge.
Also das, was man auch mit systemischen Aufstellungen früher, also in den 90ern hatte ich ja schon gesagt, dass ich weiß, dass Siemens in den 90er Jahren schon systemische Aufstellungen gemacht hat, wo das in der Bevölkerung noch gar nicht bewusst war, ne, also mit Hellinger oder sowas. Das heißt, wenn etwas schiefläuft und keiner eine Ahnung hat, warum das eigentlich hier nicht gegen die Wand, aber zumindest unbefriedigend ist, dann könnt ihr dort einsetzen und nach den Gründen gucken und gleichzeitig aber auch nach Lösungsmöglichkeiten. Weil Gründe können wir ja viel finden.
Nee, also es hat ja schon meistens sehr spezifische Gründe, warum zum Beispiel Kunden wegfallen.
Ja.
Das hatten wir auch, dass zum Beispiel sehr oder auch sehr viel zum Beispiel Gerät zurückkommt, was für einen Kunden gedacht war. Mhm. Und da kam dann auch in der Session raus, ja, das Qualitätsmanagement, die Qualitätskontrolle war schlecht. Und das ging dann auch auf den Chef der Firma zurück, der auch leider die Aufgabe gestellt hatte. Es war keine schöne Antwort von ihm. Ne? Aber die Antwort für die Frage, die war sehr eindeutig. Also da gibt es, sage ich mal, nicht dies oder das, sondern es werden dann wirklich genau punktuell die Antworten für das Problem herausgegeben.
Und du sagst eben Ausschreitung, also nicht Ausschreitung, sondern Ausschreibung ist ja eine hoch aufwendige Sache, sich an einer Ausschreibung, jetzt ist ja durch die europäischen Richtlinien, ne, müssen ab einer gewissen Auftragsvolumen ist eine Ausschreibung halt vorgeschrieben. Das heißt, ihr könntet sozusagen einem Unternehmen sagen, lasst da die Finger von, bringt sowieso nichts. Ja. Oder sowas. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die Quote, die mir bekannt ist, nach einigen Diskussionen mit Controllern, ist etwa 30-70. Also 30% der Ausschreibungen, die man rausgibt oder mit denen man arbeitet oder mit die man beantwortet, werden ein Erfolg, die anderen 70% nicht. Und es ist ein sehr hoher Aufwand, diese Ausschreibung zu bearbeiten, so dass man überhaupt in die Auswahl mit reinkommt. Ja. Und ja, das kostet halt Geld. Und hier die Kosten zu minimieren, ist sicherlich ein sehr interessantes Thema. Wenn wir jetzt etwa bei 50% wären, also die Hälfte aller Ausschreibungen ist man mit dabei, auch dann im Auftrag, dann auch den Auftrag bekommt, kann man natürlich hier Kosten ungemein reduzieren. Und es sollte jedem Unternehmer interessieren, einfach. Und ja, ein Punkt.
Ja. Aber was wäre, oder bisher jetzt in den Jahren, die ihr das anwendet, was bildet dazu den Schwerpunkt?
Der
IT, ne?
Ja, der Schwerpunkt ist IT.
Also wir haben sehr viel IT gemacht, also Umstellung
IT.
IT-Beratung, Umstellung von Systemen. Welches System ist für eine Firma, sage ich mal, besser geeignet, dieses dieses, jenes? Weil Robert auch aus dem Bereich kommt, IT-Berater, und dementsprechend, sage ich mal, kommt auch ein Großteil daher.
Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Es gibt eine Software, die zu einem Unternehmen passt und Software, die nicht zu einem Unternehmen passt, auch wenn sie für andere Unternehmen ideal sind.
Ja, natürlich. Es ist halt individuell. Deswegen gibt es ja Unix und Windows zum Beispiel. Die einen bevorzugen dies, die anderen bevorzugen das. Beide haben ihre Sinnhaftigkeit, aber nicht jedes System ist für jede Person geeignet. Und wenn jemand, sag ich mal, nur ein System kennt und sagt, das war schon immer gut, das möchte ich weiternehmen, aber man schaut in der Zukunft, wenn es dann Umstellungen innerhalb der Firma gibt, passt das aus diesen und diesen Gründen nicht mehr oder Sicherheitsrichtlinien können nicht mehr bedient werden, dann muss man dann sagen, das ist zwar schön und gut, ihr kennt euch damit aus, aber das wird in diesen und diesen Punkten Probleme später geben. Und deswegen empfehlen wir dieses System.
Habt ihr auch schon eine Art, ja, was heißt Feedback oder so, also wie sich solche Entscheidungen ausgewirkt haben?
Also das Feedback ist gut. Mhm. Allerdings, wie Markus schon richtig bemerkt hat, es kommt auch darauf an, wie geht dann der Unternehmer oder das Management oder wer auch immer das zu entscheiden hat, mhm, damit um, mhm, mit diesen Informationen, die dann generiert werden. Es ist teilweise problematisch, weil diese Informationen unter Umständen nicht die Informationen sind, die man gerne hören möchte. Mhm. Das heißt, die Unternehmer, das Management, das Gremium, das zu entscheiden hat, wird kritisiert und die Ergebnisse können teilweise so sein, dass direkt Personen, also jetzt Rollen, mhm, bestimmt werden, die an bestimmten Dingen schuld sind. Mhm. Also die bestimmte falsche Entscheidung getroffen haben oder keine Entscheidung getroffen haben oder wie auch immer das Ganze torpediert haben. Und wenn diese Menschen dann in den Entscheidungsgremien sitzen, wird das unter Umständen sehr spannend, ja, wie dann damit umgegangen wird.
Ja.
Aber ich möchte nochmal sagen, das sind nicht diese Informationen, die wir mutwillig, wie auch immer unter Einfluss unseres eigenen Bewusstseins herstellen, sondern das sind diese Informationen, die aus diesem Informationsfeld kommen. Also wir beeinflussen diese nicht. Ja. Die sind so.
Und wird das, ist das eure Erfahrung, wird das eigentlich in diesen Gremien transparent gemacht, woher die Informationen stammen? Das würde mich mal interessieren. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Manager oder ein Entscheider, wie man das so schön neudeutsch sagt, euch beauftragt, mhm, ne, guckt bitte da nach. Wie ist eure Erfahrung, dass er mit dieser Information, also die Quelle dieser Informationen, sozusagen transparent macht? In den Gremien.
Achso, in den Gremien.
In den Gremien. Also, ich meine, das ist ja, wie kommst du darauf? Ne? Also, dass wir jetzt Unix rausschmeißen oder umgekehrt, ne, jetzt auf Unix umstellen sollen. Wie kommst du da drauf? Sagt er dann, ja, habe ich aus meinem Bauch.
Nee, also wir geben ja schon die Gründe damit an, weswegen es in Zukunft mit dem anderen System Probleme geben wird. Mhm, das haben wir ja, die Sicherheitsrichtlinien entsprechen nicht diesem Softwarepaket, also mhm, das gefordert ist. Mhm. Und deswegen sollte man darauf zum Beispiel umstellen.
Okay. Und die Frage, die ich jetzt da noch am Anfang stelle, also wie transparent wird in den Gremien mit der Herkunft, weil ne, die Zuschauerin hatte ja geschrieben, also an den privaten Hochschulen sind die ja meilenweit den staatlichen Hochschulen offensichtlich voraus, wo Bewusstsein noch, ne? Mhm. Also da gibt es noch keine validen Studien zu.
Ja, ja, das ist selbstverständlich nicht. Ja. Es ist unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Es gibt Unternehmen, die das offen transparent machen. Mhm. Die sagen, wir haben jetzt hier wir wenden diese Methode an.
Ja.
Und die hat offensichtlich Erfolg. Also warum sollten wir das nicht tun? Mhm. Weil dann haben wir genau den Effekt, den wir haben sollten oder wollten.
Ja.
Und es gibt Unternehmen, die sagen, oder Unternehmer oder Manager, die sagen, das machen wir jetzt erstmal, aber alle Informationen bitte nur an mich und ich mache dann, werde dann sehen, wie ich die verwende.
Mhm. Und also so nach der Art, wie man früher hat man mit den Astrologen, der Hofastrologe an den Königshäusern, gab es einen Hofastrologen.
Ja.
Ja, und ich glaube, Luther hatte auch einen Astrologen. Die sind da ziemlich offen mit umgegangen, ne?
Ja, es ist einfach so, dass diese Informationen da sind, mhm, und damit muss umgegangen werden. Wie die Unternehmen damit jetzt wirklich umgehen, das ist nicht unsere Entscheidung. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, es gibt Unternehmen, die offen damit umgehen, die das, mhm, auch umsetzen, mhm, und dann im Management auch drüber diskutieren. Mhm. Und im Zweifelsfall sagt man dann, ja, ist halt aus, wir haben Unternehmensberater, die haben eine große Datenbank, 20 Jahre Erfahrung, die wissen das halt, mhm, wie das, mhm, geht. Und die anderen müssen halt mit ihren Problemen fertig werden. Also, mhm, meistens ist es ja nicht so, dass diese Probleme allen gefallen. Mhm. Deshalb wird ja drüber, mhm, diskutiert, genau deshalb kommen die ja hoch. Mhm. Und wenn man kritikfähig ist, kommt man damit auch klar.
Mhm. Mhm. Weil es ist ja konstruktive Kritik. Man möchte ja das Problem lösen und nicht
Nicht einfach nur Schuldige suchen?
Genau.
Richtig. Ja. Mhm. Mhm. Also es ist ein diffiziles Thema, da hast du schon recht. Und es kommt darauf an, wie das Management, der Unternehmer, das Entscheidungsgremium damit umgeht. In der Regel wissen die, wie wir die Informationen generiert haben. Vielleicht nicht gleich nach dem ersten Treffen, aber dann muss man irgendwann sagen, ja, auf diesem Gebiet arbeiten wir, steht auch auf unserer Webseite, wie wir arbeiten, also intuitiv mit mentalen Techniken und Methodiken. Ja, jeder weiß, was mentale Technik und Methodiken sind oder sollte es wissen. So, wenn man es nicht weiß, dann sollte man nachlesen, was das ist.
Ja. Mentale Techniken. Also Uri Geller ist jemand, ne, der das Remote Viewing, glaube ich, nicht lernen musste,
Das ist ein Naturtalent, ja.
Bitte?
Das ist ein Naturtalent, das ist ein Medium.
Genau.
Ja, also er war auch nicht, sag ich mal, an der Entwicklung des Remote Viewing beteiligt, nur damals in der Forschungsphase, wo überall geschaut wurde, was geht und was nicht.
Weil der hat ja allerhand schon
gefunden. Ja, also er hat viele mentale Fähigkeiten und da gibt es auch ein schönes Buch aus den, ich glaube, Mitte 70er, Ende 70er oder so, wo das dann auch erklärt wird, wo er das angeblich her hat. Mhm. Aber die Frage lasse ich jetzt mal offen, um keinen Spoiler zu machen, aber auch sehr interessant. Mhm. Und dass wir alle dieses Potenzial haben, die Informationen abfragen zu können, das sollte man auf jeden Fall nutzen. Also Intuition hat jeder.
Und dieses Angebundensein an diese Ebene scheint bei Kindern sehr ausgeprägt zu sein.
Ja, weil diese
halt wenn man sie denn lässt.
Weil sie halt nicht an diese festen Denkstrukturen schon angewachsen sind, sondern sie handeln einfach noch viel mehr aus dem Bauch heraus, denken nicht so logisch nach, sondern fragen einfach die Informationen ab.
Mhm. Ich hab jetzt neulich einfach, dass also das Gehirn von Kleinkindern zwischen 1 und 3 Hertz, ja, die Schwingung ist, wo wir bewusstlos wären. Und die, ja, sind sowas von offen, wie ein Schwamm.
Ja, ja. Allerdings, also dieser Frequenzbereich, das ist auch der beim Remote Viewing noch in der linken Gehirnhälfte aktiv ist. Also der gesamte andere Frequenzbereich, sage ich mal oberhalb von 5 Hertz oder so, wird durch das Protokoll runtergefahren. Mhm. Also man hat auch schon häufiger Gehirntests gemacht, EKGs, und da sieht man, die rechte Gehirnhälfte ist schön aktiv und in der linken zwischen, sage ich mal, 5 bis 31, platt. Da passiert gar nichts.
Okay.
Na? Und dann können natürlich die beiden Gehirnhälften nur in diesen Frequenzbahnen kommunizieren, die aktiv sind, also sag ich mal in den unteren Herzbereichen. Das ist die Kommunikationsfrequenz.
Das heißt,
und das ist auch weiterhin aktiv und die rechte Gehirnhälfte sowieso über die volle Bandbreite.
Das heißt, das Gehirn ist dann, wenn es niedriger schwingt, in der Lage, sich einzuschwingen in diesen Informationsraum. Kann man das so sagen?
Diese Information einfach durchzulassen. Die Filterfunktion des Bewusstseins wird weggeschaltet.
Da ist man nicht ganz dicht. Ja.
Sozusagen, genau. Mhm.
Ja. Mhm. Es gibt ja auch also gerade auf dem letzten Treffen mit unserem Remote Viewing Obersten Grand Seigneur, Manfred Jelinski, kamen wir auf dieses Thema, was passiert eigentlich, wenn man eine Flasche Wodka viewt? Ja, und das haben die wirklich mal gemacht.
Okay.
Und die Viewer sind alle besoffen geworden. Also die hatten wirklich einen Schmips. Die haben dann gelallt, konnten nicht mehr reden, konnten nicht mehr sprechen.
Die Viewer?
Die Viewer, ja, die Viewer. Also die das gemacht haben, die hatten, solange die auf diesem Target waren, hatten die wirklich, die waren nicht mehr ganz dicht. Ja, also die hatten einen Schmips. Also wenn man sich gerne ohne Alkohol einen Schmips holen will, dann sollte man eine Flasche Wodka viewen.
Okay. Das heißt, schon sehr interessant. Die bloße Information, Wodka, kann Symptome oder Phänomene erzeugen, als wenn tatsächlich der Wodka geschluckt worden wäre. Ja.
Genau. Das geht deswegen, weil wir als Menschen schon vorher die Erfahrung gemacht haben. Also diese Verbindung Wodka und beschwitzt sein ist quasi abgespeichert.
Ja.
Und wenn die Information Wodka reinkommt, dann wird hier was freigeschaltet. Aha. Ich kriege diese Information rein, also reagiere ich als Körper beschwipst.
Ist ja spannend. Das heißt, bei Kindern würde das dann nicht der Fall sein. Nee, man sollte
das jetzt nicht ausprobieren.
Nein,
aber also weil sie die Referenzerfahrung nicht haben.
Genau, richtig. Mhm. Und deswegen ist auch Target-Hygiene super wichtig. Auch nachher für den Viewer, dass wenn er seine Aufgabe beendet hat, dass er sich mental von dem Thema distanziert. Dass er sagt, ich bin hier und alles, was ich geviewt habe, ist nicht meins.
Okay.
Ne, also quasi wie ein Virus beim Computer. Er muss die Firewall wieder hochfahren, sonst kann er sich was einfangen.
Ja.
Und das kann durchaus schwere Folgen haben. Also es gibt ein schönes Beispiel davon von Lynn Buchan, wo er eine Klasse hatte und ein Trainee wollte mal wissen, wie das ist, wenn man ertrinkt. Und er hat einen Ertrinkenden geviewt. Mhm. Und er ist dann so in mit dieser Information verkoppelt gewesen, dass der ihm beinahe abgenippelt wäre.
Okay. Ja? Also das heißt, Remote Viewing ist nicht ganz ungefährlich, wenn man
unbedarft dran geht, sage ich mal.
Ja.
Es kann in dem Sinne nichts passieren, wenn man sich bewusst ist, ich bin ich und ich frage nur die Informationen ab und diese Informationen haben keine Auswirkungen auf mich.
Wie ist es mit der Beeinflussung? Also die Quantenphysik sagt, solange ich nicht hinschaue, ne, gehen Sie zum Beispiel jetzt bei diesem Doppelfallprojekt, gehen Sie durch beide durch und so wie ich hinschaue, geht es nur durch ein, sozusagen ein Fächer wieder rein. Bei diesem Doppelspaltfaktor. Das heißt, da geht es ja das Bewusstsein, wenn ich hinschaue, lässt eine Wahrscheinlichkeit kollabieren zu einem, ich glaube, es wird auch kollabieren genannt, ne? Zu einer Realität. Mhm. Wie ist das beim Remote Viewing? Verändert nicht hinschauen schon etwas? Also habt ihr mal darüber euch Gedanken gemacht?
Das wird ja schon da interessant, wenn man Vorhersagen macht, die zum Beispiel in die Zukunft gehen, egal ob es jetzt für eine einzelne Person ist, wenn man der sagt von wegen, das und das wird in den nächsten Monaten mit dir passieren, auf Basis der größten Wahrscheinlichkeit. Mhm. Wenn die Person das weiß, dann hat sie die Möglichkeit, von sich aus entweder dieser Wahrscheinlichkeit nachzugehen oder aber zur Seite zu gehen und dieser Realität völlig aus dem Weg zu gehen.
Das ist möglich.
Das kann man machen.
Mhm. In der griechischen Tragödie ist es so, in den Dramen, indem man etwas verhindert. Also ne, ich denke da an eine Mutter, die ihren Sohn versteckt auf einer Insel, weil sie halt eine Prophezeiung hatte, dass ihm was passiert. Und genau das, also in der Verhinderung hat sie es hervorgerufen.
Genau. Weil sie wahrscheinlich nicht die Funktionsweise der Informationsübertragung kannte und wahrscheinlich auch kein Remote Viewing, sondern weil sie nur ihrer ersten Intuition nachgegangen ist. Sonst hätte sie vielleicht sehen können, aha, indem ich mich abwende, aktiviere ich es.
Genau.
Ja. Also es gibt sehr viele Schattierungen und ich kann nicht für die gesamte Bandbreite sprechen, aber es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel indem ich die zukünftige Information sage, dass man diese entweder Realität werden lassen kann, weil man ihr nachgeht, oder sagt von wegen, nein, das möchte ich nicht und gehe einen anderen Weg.
Hat es mal vergleichende Studien gegeben? Also zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die als Medium arbeiten oder Hellseherinnen oder Hellseher, meistens sind es Frauen, weil ihr beim Remote Viewing geht es ja in erster Linie erstmal um die Zukunft.
Nein.
Gar nicht?
Nein. Also das, was wir, sag ich mal, großteils bearbeiten, zielt für Unternehmen natürlich darauf ab, einen Zustand, sag ich mal, entweder zu korrigieren oder zu optimieren. Mhm. Ja. Es gibt aber zum Beispiel auch, wenn man Institute unterstützt, hinsichtlich archäologischer Ausgrabungen.
Ja.
Ja. Also was ist damals an der Stelle passiert? Lohnt es sich hier zu graben und so weiter? Mhm. Also die Zeit spielt per se erstmal keine so große Rolle.
Deswegen meine Frage, hat es mal sozusagen vergleichende Studien gegeben oder überhaupt mal einen Versuch, dass da Menschen, die hellfühlig sind oder eben, also zum Beispiel das Gedächtnis eines Ortes, ja, wirklich die Szenen dort abspielen sieht vor ihrem geistigen Auge, die Emotionen, die da sind, mit Remote Viewing? Das hat es noch nicht gegeben. Ne?
Doch, natürlich. Wir können natürlich Szenen aus der Vergangenheit wieder hervorrufen. Das ist eigentlich noch einfacher als Zukunft vorauszusagen.
Ja,
weil es ist, zumindest in dieser Wahrscheinlichkeit, in der wir uns befinden, schon passiert. Mhm. Es ist also, dass die Wahrscheinlichkeit ist kollabiert, die Wahrscheinlichkeit, und hat ein Ereignis hervorgerufen, mhm. das jetzt feststeht. Mhm. Das ist recht, na, recht einfach nicht, aber es ist einfacher, als Wahrscheinlichkeiten zu viewen. Und auch das ist schon, oder auch das können wir vergleichen mit anderen Sessions, die auf ähnliche Targets oder mhm. auf die gleichen Targets, zum Beispiel ist Jesus wirklich gestorben am Kreuz.
Tatsächlich.
Also diese Dinge, das war auch mal ein internationales Target, das rumging mhm. und das wir auch geviewt haben. Und da gab es diesen Vergleich, dass halt viele Viewer auf dasselbe Ergebnis gekommen sind.
Und zwar auf welches?
Dass Jesus halt nicht gekreuzigt worden ist, sondern halt fröhlich weitergelebt hat, sehr alt geworden ist, viele Kinder bekommen hat und halt aber nicht in diesem Sinne, wie es in der Bibel beschrieben ist, nicht mehr dann in Erscheinung getreten ist, mhm. ob er es nicht wollte oder nicht konnte, mhm. das haben wir dann nicht mehr geviewt, aber es war schon recht interessant.
Ja. Also gestorben ist jemand am Kreuz, aber es war halt nicht Jesus. Okay. Kam da raus.
Also und zwar von vielen untersucht?
Ja, das war was Internationales.
Die katholische Kirche hat das aber nicht finanziert.
Wie gesagt, das war unser Ergebnis. Ja. Dass wir verglichen haben, wenn jemand andere Ergebnisse hat, ist das auch okay. Mhm. Wir legen da jetzt nicht großen Wert drauf, das jetzt der katholischen Kirche da Konkurrenz zu machen. Die sollen okay. gerne bei ihrem Glauben bleiben. Und ja. Der hat ja über die Jahrtausende halt ja auch eine bestimmte Existenzberechtigung und mhm. jeder darf machen, was er will.
Ihr schaut ja nicht nur Business. Ihr schaut auch aus persönlichem Interesse sicherlich ja. auch mal in die Politik. Klar. Und viele, viele Leute beschäftigen sich oder werden auch beschäftigt mit einer Person, ne, die jetzt durch, ja, kein Tag vergeht. Das nicht, ja, ihr wisst schon, wen ich meine.
Noch präsenter als Frau Merkel, wer kann das bloß sein?
Sagst du es mir?
Ja, also ja, okay. Der Trumpf,
genau.
Ich habe es im Vorfeld einfach schon mal angetitscht, ja. Ihr habt da schon auch mal geschaut.
Na, wer macht das nicht?
Ja. Wer macht das nicht? Okay. Ja, weil ich meine, letztendlich gibt dieser Mensch ja für viele ein großes Rätsel auf. Ne? Wie konnte der da an diese Stelle kommen? Ja, natürlich musste Milliardär sein, um da hochzukommen. Aber ist er nicht doch irgend so eine Puppet zum Beispiel? Oder gibt es die tiefe Regierung, die ihn jetzt doch aus dem Weg räumen will? Was ist das, was ihr da geschaut habt, geviewt habt?
Ja, Markus. Also Trump ist, wie er ist. Also er spielt nicht. Er ist tatsächlich so. Er ist von sich überzeugt, dass er es kann. Und er will es den anderen zeigen, dass er es kann. Ja, also sag mal, ein hoher Selbstbestätigungsdrang. Mhm. Also Trump ist wirklich Trump. Mhm. Ne, da ist nichts gespielt. Wir hatten mal vor ein paar Monaten eine Session, da kam es bei raus, dass er auch Probleme im eigenen Haus hat. Mhm. Quasi noch,
also nicht jetzt mit seiner Ehefrau,
sondern nein, also mit seinem politischen Team. Umfeld, mhm. dass es da quasi noch eine zweite Alpha-Person gab, mit der er, sag ich mal, doch recht auf Konfrontationskurs war. Mhm. Ja, und kurze Zeit später, zumindest zu dem Zeitpunkt, hatte er Bannon abgesetzt. Mhm. Mhm. Ja, also das war da in den Daten, sag ich mal, auch schon deutlich abzulesen, dass es da Konkurrenz gibt und er keine Konkurrenz neben sich duldet.
Und die Frage, kommt es zu einem Impeachment oder sogar zu einem Attentat oder wie auch immer? Ihr habt geschaut.
Ja.
Und?
Also, wenn ich das jetzt sage, ist es natürlich auch wieder eine mögliche Beeinflussung der Zukunft. Ne? Also, bei uns kam raus, dass er diese Amtszeit zu Ende macht. Mhm. Aber sehr hinter seinem Rücken intrigiert wird, genau. Und sie ihn auch beinahe mal kriegen, was immer das auch ist. Und Trump merkt es in letzter Sekunde und danach hat er dann aber keine Lust mehr, noch eine zweite Amtszeit zu machen. Mhm. Ja, also so wie wir es hatten, müssen wir ihn noch die restlichen 4,5 Jahre oder so.
Dreieinhalb.
Oder dreieinhalb, genau, dreieinhalb Jahre, dann dürfen wir ihn in den Medien bewundern.
Uns noch ertragen. Uns überraschen lassen.
Das korreliert auch mit anderen Sessions, die wir dann auch noch zur Kenntnis gebracht bekommen haben, von anderen Viewern, die ähnliche Ergebnisse hatten. Also es wird höchstwahrscheinlich kein Attentat oder kein erfolgreiches Attentat auf ihn stattfinden. Es wird aber Probleme geben und er wird noch ein bisschen die Welt in Atem halten.
Ja.
Ich meine, die haben geschrieben, durch Unsinn. Na okay, das ist jetzt für uns jetzt, für den Viewer war das Unsinn. Ja? Es wird schon eine Sinnhaftigkeit haben, bloß halt für andere Leute. Mhm. Also für uns wird es chaotisch wirken, wie wir ihn halt kennen.
Ja.
Mhm. Und was auch sehr rauskam, also er möchte gern mit Russland zumindest ein sehr neutrales, konfliktfreies Verhältnis haben. Also das steckt immer noch drin, aber man wird ihn da wohl nicht so ganz lassen. Aber das ist sein Anspruch, also auch sein persönlicher Anspruch, das zu tun. Aber wie gesagt, alles unter dem Vorbehalt ist halt eine Session und ein Remote Viewing.
Aber ihr geht da öfter dran, ja?
Wir gehen da öfter ran, ja, weil das ist ja Weltpolitik und es kommen ja auch die Fragen, gibt es den nächsten Weltkrieg, ist der dritte Weltkrieg geplant, wird es da Opfer geben, wie wird das alles ausgehen? Wir haben nichts auf dem Bildschirm, also keine Weltuntergänge in diesem Bereich. Die persönlichen oder die kleinen Weltuntergänge jedes Einzelnen sind da natürlich nicht drin erfasst.
Und Trump hat noch keine Stoppschilder um sich herum aufgebaut?
Nö, also bis jetzt noch nicht. Bis jetzt sieht das auch nicht so aus, als ob die Informationen manipuliert sind. Trump ist ein Mensch, der mit offenem Visier kämpft. Also der macht's, er schafft's oder er schafft's nicht und er will's schaffen. Ja, also gegen alle Widerstände natürlich wird er beeinflusst, natürlich gibt er diesem und jedem nach, gefällt ihm auch nicht alles, wie man halt als US-Präsident halt auch seine Pflichten zu erfüllen hat. Und aber es ist mehr der Mensch, der versucht, das alles zu glätten, obwohl er nach außen hin ganz anders wirkt. Mhm. Aber das ist wieder eine Rolle, die er spielt. Halt, ne? Also eine Rolle in dem Sinne, dass er so ist. Ja, also das ist sein Innerstes, dieses Rollenspiel. Also er ist so. Weil wir am Anfang sagten, er ist so, wie er ist. Also das ist sein Charakter, dieses Rollenspiel. Das ist einfach sein Ich auch.
Ja. Dieses, komm, lass mich mal
weg.
Vorgehen hier.
Ich bin der Größte und ich pack das. Und ja, wenn ich halt einen Kompromiss eingehen muss, dann mache ich das. Aber ich versuche immer noch meine Linie durchzusetzen. Also er ist in dem Sinne keine Marionette.
Das kam bisher
nicht. Also da kamen keine Fäden, an denen gezogen wird oder so. Nee, also wie gesagt, unsere Erkenntnis. Andere Meinungen sind gern gesehen und hören wir auch gern zu und an und akzeptieren die auch.
Ja. Können ja über die Homepage beziehungsweise, ihr habt ja jetzt eine gemeinsame,
ja,
ne?
Genau. Richtig.
Blenden wir auch nochmal ein und kommt auch in die Legende. Ja, es war nochmal wieder spannend. Aktuell, auch wenn wir jetzt nicht alle Möglichkeiten beleuchtet haben, wo Remote Viewing möglich ist, aber es scheint sehr, sehr unbegrenzt zu sein, weil ihr es tatsächlich auch mit einem unbegrenzten Feld, Informationsfeld zu tun habt. Und ich finde es spannend, dass diese Art von Methode, eben das Nicht-Materielle anzuschauen, mittlerweile auch im Business angekommen ist. Auch wenn das einigen Esoterikern oder Spirituellen nicht gefallen mag. Aber ich denke, Business, ich sag mal ein Tüdelchen, das ist ja für viele eben 9 oder 10 oder 12 Stunden am Tag. Mhm. Und wenn da auf diese Weise sozusagen etwas Geistiges, also ne, das Bewusstsein und nicht nur positiv denken, ja, in dem Sinne, Einzug hält, wird das ja auch, denke ich, eine Wirkung auf alle haben. Also Ja, dass wir offen werden. Ne, es sind ja auch die Nahtoderlebnisse. Genau. Immer mehr Bücher erscheinen darüber, wo selbst eben Ärzte oder Professoren frei berichten darüber, was sie dort in diesem nicht materiellen Raum erfahren haben. Vielen Dank, Robert Rizek, Dr. Markus Perk, für dieses Gespräch. Und
gerne.
Ich hoffe, hoffe auch für Sie war wieder einiges dabei. Schauen Sie mal auf die Homepage. Wir blenden Sie ein. Und es gibt Bücher von dem Herrn Jelinski, Manfred Jelinski. Vielleicht interessiert den einen oder anderen diese Methode, sozusagen in Kontakt mit diesem Informationsraum zu kommen, wo manche halt intuitiv und die Kinder mit Sicherheit intuitiv hinkommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.